Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 22. Juni. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute legen wir den Schwerpunkt auf die Geldpolitik in Europa und den USA und beleuchten dabei deren Auswirkungen auf Inflation, Konjunktur und Finanzmärkte. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, letzte Woche hat die US Federal Reserve erstmals seit einem Jahr eine Zinspause eingelegt. Dagegen hat die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen erneut um einen Viertelprozentpunkt angehoben. Heute wird die Bank of England aller Voraussicht nach ihre Zinspolitik ebenfalls straffen. Erläutere uns doch bitte zunächst einmal, wo du die Unterschiede zwischen den USA und Europa siehst.
Klaus, es gibt einen großen Unterschied. In den USA haben wir es mit einer hausgemachten Inflation zu tun. Wie ja schon mehrfach besprochen, in der Pandemie hat dort der Staat zu viele Wohltaten an die Bürger verteilt. Das Ergebnis war eine sehr hohe Nachfrage bei eingeschränktem Angebot an Gütern. Und ein Ergebnis war auch, dass es in den USA 2021 und 2022 eine deutlich höhere Lohninflation gab. Die US-Notenbank hätte eher auf die Bremse treten müssen. Aber in den USA, der Inflationsdruck lässt langsam nach. Wir sehen das auch am Arbeitsmarkt, wo der Zuwachs der Stundenlöhne zwar mit zuletzt 4,5% immer noch hoch war, aber deutlich unter den 5,8% vom April des Vorjahres. In Europa haben wir dagegen zunächst einmal eine importierte Inflation gehabt, der Putin-Schock, die Explosion der Energie- und Nahrungsmittelpreise. In diesen Bereichen ist das Schlimmste vorbei. Allerdings nachgelagert bekommen wir jetzt auch etwas heimische Inflation. Einen Lohndruck, der in diesem Jahr in der Eurozone wohl etwas über 5% und in Deutschland mit seinem leergefegten Arbeitsmarkt wohl an die 7% erreichen könnte. Das dürfte verhindern, dass die Inflation bei uns auf die 1,5% fällt, die vor der Pandemie und dem Putin-Schock geherrscht hatten. Also USA, hausgemachte Inflation, langsam rückläufig, Europa überwiegend importierte Inflation, aber jetzt doch mit einem gewissen hausgemachten Lohnproblem.
Bleiben wir zunächst in den USA. Hat die Fed dort bereits genug getan, um die Inflation von aktuell 4% wieder unter Kontrolle zu bringen oder muss sie noch nachlegen, wie ihre eigene neue Zinsprognose signalisiert? Zumal die Kerninflation ohne Energie und Lebensmittel mit mehr als 5% hartnäckig hoch ist?
Ja, die US-Fed wird wahrscheinlich nachlegen müssen, um diese dort ja überwiegend hausgemachte Inflation zu bekämpfen, müssen die Leitzinsen hoch sein. Vermutlich wird die Fed mindestens noch einmal ihren Leitzins um einen Viertelprozentpunkt anheben, auf eine Spanne von dann 5,25 bis 5,5%. Möglicherweise wird sie auch noch einen Viertelprozentpunkt höher gehen und das ist angesichts der Lage in den USA wahrscheinlich angemessen.
Seit März 2022 hat die US-Fed ihren Leitzins bereits um 5 Prozentpunkte angehoben. Trotz dieses Zinsschocks ist die US-Wirtschaft offenbar noch nicht in eine Rezession gerutscht. Woran liegt das?
Klaus, das hat 4 Gründe. Erstens, die US-Konjunktur verliert zwar deutlich an Schwung, das wird die Inflation weiter dämpfen. Aber dank der starken Nachfrage nach Dienstleistungen hält sich insgesamt die US-Wirtschaft doch etwas besser als gedacht. Zweitens, die Ausgangslage war außergewöhnlich. Haushalte, Unternehmen und Banken hatten in der Pandemie große Finanzpolster aufgebaut. Sie sind jetzt also weniger auf Kredit angewiesen als üblich. Deshalb wirken höhere Kreditkosten nicht ganz so dämpfend wie sonst. Drittens, ein Teil dieser Zinserhöhung in den USA, aber eben auch in Europa, ist ja eigentlich nur die Rücknahme von außerordentlichen Zinssenkungen während der Pandemie. Mit dem Ende der Pandemie waren diese absolut Niedrigzinsen einfach nicht mehr nötig. Das war ja eine Art Versicherungsschutz durch absolute Rekordniedrigzinsen, ein Versicherungsschutz für die Wirtschaft vor den möglichen Folgen der Pandemie. Und dieser Versicherungsschutz wird halt seit einiger Zeit nicht mehr gebraucht. Die Rücknahme eines nicht mehr gebrauchten Versicherungsschutzes ist etwas, was eigentlich die Konjunktur nicht allzu sehr dämpfen sollte. Und deshalb sehen wir, dass die Notenbanken eben sozusagen die ersten Zinserhöhungen machen konnten, ohne dass das große Auswirkungen auf die Konjunktur hatte. Viertens, die Fiskalpolitik in den USA ist ja weiterhin etwas expansiv. Es gibt zwar keine neuen Ausgabenprogramme, sogar künftig eine gewisse Zurückhaltung auf der Ebene des Bundesstaates, aber die alten Ausgabenprogramme wirken ja noch, gerade auf der Gemeindeebene, die viel Geld bekommen, aber noch nicht alles ausgegeben haben. Dazu gibt es ja die Investitionsanreize in den USA, gerade für grüne Investitionen. Alles trägt dazu bei, dass die US-Konjunktur sich bisher etwas besser hält, als man eigentlich angesichts des starken Anstiegs der Notenbankzinsen normalerweise hätte erwarten können.
Einige Beobachter setzen weiterhin darauf, dass die US-Notenbank noch Ende dieses Jahres beginnen könnte, ihre Zinsen wieder zu senken. Ist das angesichts der noch immer hohen Inflation vorstellbar und ratsam?
Ratsam wäre es nicht, aber vorstellbar ist es auf jeden Fall. Die Fed ist wohl etwas eher bereit als die EZB, auch eine Inflationsrate von knapp 3% hinzunehmen. Gerade für das US-Wahljahr 2024 möchte sie vermeiden, dass bei einer allzu straffen Geldpolitik die Arbeitslosigkeit spürbar hochschnellen könnte. Dabei langsam rückläufige Inflation, ja die Realzinsen steigen, also die Differenz zwischen den Zinsen und Inflation. Da also bei rückläufiger, hausgemachter Inflation die Bremswirkung der Geldpolitik eher zunimmt im Zeitablauf, wird sie wahrscheinlich etwa zum Jahreswechsel wieder den Fuß ein bisschen von der geldpolitischen Bremse nehmen wollen.
Blicken wir jetzt auf Europa. Die EZB hat letzte Woche deutlich gesagt, dass sie im Juli nochmals ihre Zinsen um einen Viertelprozentpunkt anheben wird, sofern die Lage sich bis dahin nicht spürbar ändert. Seitdem haben sich verschiedene Mitglieder des Zentralbankrates recht unterschiedlich dazu geäußert, ob die EZB darüber hinaus nach der Sommerpause, also im September, noch einmal nachlegen sollte. Wie weit werden die Leitzinsen bei uns deines Erachtens nach noch steigen?
Klaus, da sollten wir zwei Antworten unterscheiden. Erstens, was ich von der Europäischen Zentralbank erwarte und zweitens, was ich selbst für angemessen halte. Was meine Vorhersage für die EZB betrifft, nun, sie hat ja angekündigt, dass sie im Juli ihre Leitzinsen nochmals um einen Viertelprozentpunkt anheben wird, dann wäre der wichtige Einlagensatz bei 3,75%. Dieser Einlagensatz ist ja der Satz der Zentralbank, der in etwa den Geldmarkt derzeit steuert. Am 14. September nach der Sommerpause könnte es einen weiteren Schritt geben. Das ist gut möglich. Die Wahrscheinlichkeit dafür dürfte bei knapp unter 50% liegen. Wenn die EZB im Dezember weitermacht, dann wären wir bei einem Einlagensatz und entsprechend Geldmarktzins von etwa 4%. Das ist für europäische Verhältnisse schon recht hoch. Meine eigene Meinung ist, dass die EZB stärker nach vorne schauen sollte, dass sie insgesamt etwas zu optimistisch ist, was die Konjunktur betrifft und dass sie deshalb etwas unterschätzt, wie sehr die derzeit nicht allzu starke Konjunktur doch den Inflationsdruck, auch den hausgemachten Lohndruck auf Dauer wieder senken wird. Wir sollten uns daran erinnern, Geldpolitik wirkt ja zeitverzögert. Wir sehen in den Daten, der Inflationsdruck geht ja aktuell bereits spürbar zurück. Die Energiepreise sinken, der Druck bei den Nahrungsmittelpreisen lässt nach und die Einfuhrpreise für viele Güter außerhalb des Energiebereiches sind bei wieder geringeren Transportkosten auch eher auf dem Weg nach unten. Da ja Geldpolitik zeitlich verzögert wirkt und sich die volle Wirkung der bisherigen EZB-Zinsschritte, das sind ja 4 Prozentpunkte bisher, da die volle Wirkung sich wohl erst Ende 2023 und im kommenden Jahr zeigen wird, wäre meines Erachtens die EZB gut beraten, wenn sie auch mal eine Pause einlegen würde, um abzuwarten, wie sich Konjunktur und Inflation weiterentwickeln. Sollte sich herausstellen, dass sie weitergehen müsste, könnte sie ja auch Ende des Jahres 2023 oder im kommenden Jahr nachlegen. Aber nochmals, ich glaube, dass die EZB insgesamt noch die Zinsen weiter straffen wird, obwohl es meines Erachtens eben nicht mehr unbedingt notwendig wäre.
Holger, was ist aus deiner Sicht derzeit für die EZB die größere Gefahr? Bei der Straffung der Geldpolitik zu viel oder zu wenig zu tun?
Nun, Klaus, die Antwort folgt ja teils aus dem, was ich bereits gesagt habe. Blicken wir mal zurück. Die EZB hat Ende 2021 und Anfang 2022 zu lange gezögert, bevor sie die geldpolitische Wende eingeleitet hat. Jetzt läuft sie Gefahr, dass ihr der Folgefehler passieren könnte. Sie könnte die Konjunktur unnötig destabilisieren, indem sie jetzt ihre Leitzinsen mehr anhebt, als eigentlich notwendig wäre. Der scharfe Einbruch des Geldmengen- und Kreditwachstums in den letzten Monaten sollte gerade den monetaristisch geschulten Ratsmitgliedern der Zentralbank in Frankfurt zu denken geben. Außerdem weht dem verarbeitenden Gewerbe ja bei uns in Europa und vor allen Dingen in Deutschland auch angesichts der schwachen Konjunktur in China der Wind ins Gesicht. In den USA geht die Industrieproduktion aktuell bereits zurück, auch wenn dort die Gesamtwirtschaft dank der Dienstleistungen nicht in einer Rezession steckt. All das belastet den Ausblick für die europäische Ausfuhr. Für die Eurozone zeichnet sich für das laufende Jahr und für Anfang 2024 ja nur ein mickriges Wachstum ab, das von sich aus den Preisauftrieb weiter dämpfen wird. Also deshalb für mich überwiegt etwas die Gefahr, dass die EZB die Konjunktur stärker drückt, als notwendig wäre.
Was heißt dies für die Konjunktur in Deutschland und der Eurozone?
Nun, wir bekommen leichten Gegenwind durch die Geldpolitik. Das verstärkt die Korrektur im Wohnungsbau und bremst auch die Investitionen der Unternehmen. Es trägt dazu bei, dass wir bis Anfang 2024 wohl kaum Wachstum haben werden noch in der Eurozone und in Deutschland. Wenn die Konjunktur in den USA dann aber im Frühjahr 2024 wieder Tritt fasst, auch unterstützt durch dann wieder niedrigere Zinsen der US-Notenbank, wird vermutlich auch die Konjunktur bei uns wieder etwas lebhafter werden. Wir rechnen für 2024 ja immerhin noch mit einem ganz guten Wachstum von 1,2% für die Eurozone und 1,3% für Deutschland, sind allerdings nicht ganz so optimistisch wie die EZB, die für die Eurozone sogar 1,5% im kommenden Jahr erwartet. Da denke ich, wird angesichts der vermutlich noch strafferen Zinspolitik das Wachstum im kommenden Jahr wohl etwas schwächer ausfallen, als die EZB das glaubt.
Holger, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du damit rechnest, dass die US-Fed ab Ende 2023 oder Anfang 2024 ihre Zinsen wieder senkt. Wird die EZB sich dem anschließen, wie das in der Vergangenheit mehrfach der Fall war?
Klaus, nein, wahrscheinlich nicht. Die Inflation dürfte sich bei uns in Deutschland und der Eurozone eher bei 2,5% einpendeln. Wir bekommen in diesem Jahr zwar eigentlich einen einmaligen Lohnbuckel, aber ich denke, auch in den kommenden Jahren wird bei Mangel an Arbeitskräften die Lohninflation in Deutschland bei etwa 4% bleiben und in der Eurozone bei knapp 4%. Das dürfte dann dazu führen, dass abgesehen von den normalen Schwankungen, die es immer mal wieder gibt, auf und ab der Energiepreise und anderen Faktoren, dass abgesehen davon sich die Inflation eher längerfristig bei 2,5% einpendeln wird. Das wäre keine Katastrophe. In 40 Jahren Bundesbank hatte Deutschland bzw. Westdeutschland bis 1989 ja im Durchschnitt eine Inflationsrate von 2,9%. Aber diese Tendenz, dass als Folge der Arbeitsmarktlage es eher etwas oberhalb von 2% dauerhaft bei der Inflation landen könnte, ist ein Argument gegen deutliche Zinssenkungen der EZB im kommenden Jahr. Also da rechne ich nicht mit viel Spielraum im kommenden Jahr für niedrigere Zinsen bei uns. Ich denke stattdessen, dass etwa Ende 2024 die Zinsen in den USA und in der Eurozone sich annähern werden bei etwa jeweils 3,5%.
Sprechen wir zum Schluss noch über einen anderen Aspekt der Geldpolitik. Die Fed und die EZB straffen ihre Politik ja nicht nur durch höhere Zinsen. Sie saugen auch Liquidität ab und schrumpfen dabei ihre Bilanzsumme. Viele Beobachter meinen, dies sei eine große Gefahr für die Finanzmärkte, deren Höhenflug beispielsweise im Jahr 2021 sehr stark durch eine übermäßige Liquidität der Zentralbanken getrieben worden sei. Wie hoch schätzt du diese Gefahr für die Märkte ein?
Klaus, das ist natürlich ein nennenswerter Gegenwind für die Finanzmärkte. Anleihen sind jetzt bei den Renditen, die wir haben, wieder eine gewisse Alternative zu Aktien. Die Renditen sind höher, da die Leitzinsen höher sind und die Notenbanken ihre Bestände an gekauften Anleihen ja abschmelzen. In der Eurozone kommt dazu, dass diese ganz großen Liquiditätseinschübe der Zentralbank, Teltros genannt, ja schrittweise auslaufen. Beispielsweise um etwa 470 Milliarden gerade jetzt Ende Juni 2023. Auch das verringert die Bilanzsumme der Europäischen Zentralbank. Alles in allem, das Auslaufen dieser speziellen Liquiditätsprogramme und die Tatsache, dass die EZB ab Juli keine fällig werdenden Anleihen in ihrem großen APP-Kaufprogramm mehr ersetzen wird, wird dazu führen, dass die Bilanzsumme der EZB, ausgedrückt in Prozent der Wirtschaftsleistung, wohl Ende 2024 wieder bei etwa 45% landen wird. Sie war Ende 2021 bei 67% und vor der Pandemie bei 39%. Also die EZB ist dabei, ihre Bilanzsumme weitgehend auf normal zurückzuschrauben. Allerdings tut sie das ja vorangekündigt. Es ist keine Überraschung mehr. Das dürfte also weitgehend eingepreist sein. Deshalb denke ich, dass das Abschmelzen der EZB-Bilanz zwar ein moderater Gegenwind ist für die Finanzmärkte, aber kein so starker Gegenwind, dass das die Richtung der Märkte entscheidend prägen dürfte.
Wir kommen zum Ende der heutigen Ausgabe. Holger, ich danke dir für deine Einschätzung.
Gerne, Klaus.
Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Und falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@berenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.